Ja, Fragen haben in dem Sinne Vorfahrt. Ich freue mich wirklich, wenn es Ergänzungen gibt und nicht nur Fragen. Aber Fragen haben doch, glaube ich, Vorfahrt. Deswegen frage ich mal, wo ist etwas im Gespräch aufgetaucht, was ihr gerne noch mal weiter klären würdet? Wie schön, alles klar. Wo gab es Dinge, die ihr noch gerne beitragen möchtet, die vielleicht zu kurz kamen oder... Ah, doch eine Frage. Ich wiederhole die Frage gleich. Ja, sag's bitte nochmal. Das war ein Statement, der das eben äußerte, sagte, wenn ich wiedergeboren bin, sieht mich Gott nicht mehr als Sünder. Und dann, wie hast du gesagt, bin ich ein? Neue Kreatur. Ja, das ist ganz richtig. Im Neuen Testament wird der wiedergeborene Mensch niemals mit dem Wort Sünder bezeichnet. Da muss man drüber nachdenken. Paulus sagt einmal, er sei ein großer Sünder, aber dann spricht er von seiner Vergangenheit, dass er die Gemeinde verfolgt hat und deswegen sei er ein Sünder. Die Frage ist immer, wie man etwas meint. Also ich finde diese Wahrheit sehr befreiend, dass wir uns erstmal als diese, ich hatte das Lichtnatur genannt, das war der Ausdruck, der vom Text her kam. Wir haben ein neues Wesen und wir haben nicht mehr die alte Identität. Das wird sich durch die Bibelarbeiten sicher noch durchziehen. Es ist nur wichtig, dass wir die noch vorhandene Sünde deswegen nicht bestreiten. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Prinz bin oder ob ich mich immer wie ein Prinz verhalte. Es gibt so einen Prinzen, den die gelbe Presse sehr liebt, ich sage jetzt nicht, wie der heißt, der manchmal etwas pflegeliges Verhalten in den letzten Jahren gehabt hat. Er hat sich nicht wie ein Prinz verhalten, aber er war ein Prinz. Man kann auch etwas gegen seine eigene Identität leben. Aber deswegen ist, wenn Männer sich nicht wie Männer verhalten, sind sie aber Männer. Wenn Frauen unweiblich reagieren, sind sie aber Frauen. Das meine ich mir, das ist ein Gleichnis. Das wollte ich damit sagen, dass diese Bestimmung, wir haben etwas Neues bekommen, etwas wirklich Neues durch Jesus und das überstrahlt alles. Und es gab eine Theologie, von der ich mich gerne distanzieren möchte, die das so in ein Gleichgewicht brachte. Der Mensch ist einerseits Sünder und andererseits gerecht. Man wusste nicht ganz genau, was dann mehr betont wurde. Im Zweifelsfalle wurde mehr betont, dass er ein Sünder ist. Und das lernen wir, dass das nicht die Sicht der Bibel ist. Mir ist nur wichtig, dass wir dann, wenn wir als wiedergeborene Menschen in uns Falsches entdecken, dass wir das aber auch ehrlich zugeben und nicht sagen, das darf es ja nicht geben, ich bin ja jetzt ganz neu. Das würde dann zu einer Art Lügenexistenz führen. Das meinst du sicher auch nicht. Wenn ein wiedergeborener Mensch bei sich Neid entdeckt oder Lieblosigkeit, dass er dann trotzdem sagt, ja, das ist da, das passt nicht zu meiner neuen Natur, aber es ist da und ich gestehe es auch ein und bestreite es nicht, das wäre wichtig. Und dagegen richtet sich offenbar auch dieser erste Johannesbrief gegen solche Leute, die sagen, wir haben das alles jetzt nicht mehr nötig und das hat mit uns nichts mehr zu tun, wir haben gar keine Sünde mehr. Und das wäre dann eine Art Schizophrenie. Ja?
Kannst du etwas sagen zu dem scheinbaren Widerspruch von heute und 1. Johannes 3, Vers 6, wer in Christus ist, der sündigt nicht.
Ja, ich wollte eine eigene Bibelarbeit darüber halten. Deswegen möchte ich es lieber nicht in einem Satz sagen, weil es dann so etwas unausgewogen wird. Danke für die Frage. Ja? Ich danke dir sehr für die Frage. Ich will versuchen, sie zu wiederholen und wenn ich es ungenau mache, korrigierst du mich bitte. Ich hatte in der Bibelarbeit gesagt, jeder Mensch, der ein Sünder ist, verdient den Tod und das hat dich mindestens befremdet. Das ist eigentlich ein Rückschlussverfahren. Wenn es nötig war, dass Jesus für uns starb, an unserer Stelle, dann starb Jesus unseren Tod, den wir eigentlich hätten sterben müssen. Den Tod, der Gott reagiert auf Sünde mit großer Schroffheit. Ich weiß, dass man das erklären muss und dass das nicht einfach, wenn man es einmal gesagt ist, klar ist, aber das ist die Logik des Evangeliums. Wenn Gott einen anderen Weg gewusst hätte, als dass sein Sohn für uns starb, dann hätte er diesen anderen Weg sicher beschritten. Und wenn ich sage, Jesus starb für mich, dann heißt das in der alten Sprache an meiner Stelle und zu meinen Gunsten. Und das schließt ein, dass ich eigentlich da hätte hängen sollen. Und Jesus hat dieses Wunder vollbracht, er hat meinen Platz eingenommen, hat Gottes Todesurteil über mich an sich vollstrecken lassen. Es kann sein, dass das eine Zeit lang braucht, bis uns das richtig einleuchtet, aber das ist das, was das Evangelium sagt. Das hängt mit der Heiligkeit Gottes zusammen. Ich weiß nicht, ob dir das etwas geholfen hat, sonst kann ich gern noch mehr dazu sagen. Also diese Aussage ist nicht eine radikale, besonders weil ich heute in so einer Stimmung war oder weil ich sehr vom lutherischen Ansatz geprägt bin, daran hängt es nicht, sondern es hängt damit daran, dass das Evangelium das sagt, dass er an unserer Stelle starb. Das mache ich in der Praxis, diese Grundkurse, die du ja auch kennst, bei uns laufen ja seit vielen, vielen Jahren, da sage ich so etwas kaum oder gar nicht. Das würde manche noch überfordern. Ich sage, dass es Ausdruck einer extremen Liebe ist, wenn jemand nicht nur mir seine Zeit schenkt, seine Zuwendung, sein Interesse, seinen Rat, sondern wenn er sein Leben für mich gibt. Das sage ich jedes Mal neu und immer wieder erlebe ich, dass es mich selber auch bewegt, wenn ich das sage. Und die Leute merken, dass es mich bewegt. Die denken, der alte Profi, der ist gar nicht so abgebrüht. Das geht ihm offenbar auch nahe. Also das finde ich wichtig, dass es über die Liebe vermittelt wird. Aber wenn wir im Glauben wachsen, können wir ja auch tiefere Zusammenhänge besser verstehen. Und deswegen ist ja auch der Hebräerbrief auch ein Teil des Neuen Testaments, der das jetzt sehr stark entfaltet, das mit dem Opfer und so. Ja? Die Frage war, ich wiederhole sie für die Aufnahme, was hat Hiob gemeint, als er sagte, wenn wir das Gute empfangen haben, müssen wir dann auch nicht bereit sein, das Böse zu haben. Ich denke, dass Gott durch Segen, durch Güte an uns wirkt und dass Gott immer wieder den Weg des Leides beschreitet. Leid ist manchmal eine Strafe Gottes, häufig aber ein Mittel, um uns näher an sich heranzuziehen. Leid bedeutet, wir kommen an unsere Grenzen, wir erleben Verluste, wir werden aus unserer Sicherheit herausgelöst und fangen an, nach Gott zu schreien. Und so kann man aus Erfahrung sagen, zumindest in der westlichen Welt, dass ein sehr großer Teil aller Menschen durch Leid zu Gott kommt und nicht durch positive Erfahrungen. So schön wäre es, wenn es anders wäre. Und ich glaube wirklich, dass Gott in dem Sinne die Quelle von Gutem und Bösem ist. Bösem im Sinne von, es passt uns gar nicht. Wir hätten es besser lieber anders gehabt. Das glaube ich schon. Aber auch dieses sogenannte Böse entspringt seinem liebenden Herzen. Hiob wurde, wie du natürlich weißt, am Ende doppelt gesegnet. Und selbst wenn es so nicht gewesen wäre, hätte Gott ihm eine Erklärung gegeben und er hätte einen Reifungsprozess durchlebt, der auch positiv ist. Das ist auch eine Seite an Gott, die wir in unserer Kultur ungern betonen, aber die in der Bibel sehr klar betont wird. Dass Gott nämlich auch auf dem Wege von Schmerz, von Verlusten, von Leid segnet und uns ganz tief berühren kann. Also ich könnte nicht zustimmen, wenn man sagt, alles Schöne, Helle, Positive auf der Welt kommt von Gott und alles, was uns schwierig erscheint, kommt vom Teufel. Das meine ich, ist so eine sehr einfache Theologie, die könnte ich nicht nachvollziehen. Ach so, gut. Ja, das zeigt, dass wir manchmal einen Satz mehr noch reden müssen, um es richtig zu verstehen. Also, böse, damit meinte ich Lüge, Heuchelei, Kompromisshaftigkeit, mit einem Wort Sünde, kommt nicht von Gott. Aber von Gott kommt durchaus. Ich weiß, dass man das, was ich jetzt sage, nochmal unterteilen müsste. Ich würde auch nicht sagen, alles Leid kommt nur von Gott, aber Gott hat überall seine Hände mit drin, auch wenn es um Leid geht, um Schmerzen geht, um ja sogar, wenn es um Krankheit geht. Nein, Jesus hat uns gelehrt, dass das Reich Gottes, das mit ihm kam, Überwindung der Krankheit bedeutet. Und das ist die Kernaussage, die wollen wir immer wieder neu begreifen und danach handeln. Ich habe deswegen eben gesagt, Gott hat auch in der Krankheit seine Hand. Was sagen wir den Menschen, für die wir lange gebetet haben und die immer schwächer und schwächer werden und sterben? Wir können das ja nicht aus dem Glauben ausklammern. Das sind oft Menschen, die in dieser Zeit milder geworden sind, mehr nach Gott gefragt haben als vorher. Und das ist auch ein Handeln Gottes. Vielleicht kann, ja, okay, du nix, das ist gut. Also ich rede gerne mit euch über Hiob, aber wir müssen gucken, dass wir nicht ganz aus dem Auge verlieren, was das Thema war heute Morgen. Wir haben noch 5 Minuten, nur wegen der Kinder, die müssen dann weg. Deswegen sage ich, wir haben noch 5 Minuten und nur noch mehr. Wir haben noch mehr Bibelarbeit, aber nur noch 5 Minuten heute Morgen. Ja. Die Fragestellerin, oder besser, es war ja keine Frage, es war eher ein Beitrag. Ja, aber dann war es ein sehr guter Beitrag, würde ich mir erlauben zu sagen. Sie sagte, Leid heißt, es geht um Konflikte. Ja, man sollte Leid als Chance bezeichnen, an der wir wachsen können. Und dem stimme ich zu. Wir wachsen nicht immer an Leid. Wir können auch bitterer werden, härter werden. Aber Gottes Plan ist, dass wir daran wachsen. Wenn wir falsch auf Leid eingehen, wenn wir uns auflehnen, wir sagen, das darf mir nicht passieren, wir bitter werden, dann ist es die falsche Reaktion auf ein von Gott gut gemeintes Handeln. Aber wir haben die Chance, daran zu wachsen, ja. Gibt es noch zu dem Thema von heute Vormittag im engeren Sinne einen Beitrag oder eine Frage? Ja. Ist der Begriff Schatten ja ein bisschen psychologisch vorbelastet. Ich würde ihn lieber nicht verwenden. Das ist so, dass Licht und Schatten gehören zusammen, wie Tag und Nacht zusammengehören. Ich würde lieber von der aufdeckenden Rolle des Lichtes sprechen. Und das Licht nimmt dann Dinge ja auch weg. Das ist ja das hier gemeint. Kapitel 2, Vers 1, heute Morgen in der Bibelarbeit, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündet. Das Ziel ist nicht, dass wir nur tiefer über unsere Sündhaftigkeit informiert werden, sondern dass wir wirklich aus Bindungen auch herauskommen, aus sündhaften Bindungen, aus alten Gewohnheiten, aus Fehlhaltungen. Also ihr könnt euch natürlich entscheiden, ihr müsst das ja nicht übernehmen, aber ich würde das Wort Schatten lieber weglassen. Schatten ist ja auch was Gutes. Man sitzt im Schatten, wenn es so heiß ist. Ich glaube, das, was Gott aufdeckt, ist Finsternis. Das hört sich anders an als Schatten. Okay? Gut, ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder Zeit habt und Lust habt, dabei zu sein. Jetzt gehen wir rüber. Nein, erst übergeben wir Uli mal das. Ich Uli, das Mikrofon.